Ja, ich freue mich, bei euch zu sein und muss gestehen, in der Tat bin ich etwas erkältet und hoffe, meine Stimme macht es mit. Aber das sollte klappen. Ja, das Thema des Gottesdienstes, der Predigt, das wurde schon genannt. Es soll um Sehnsucht gehen und mit euch möchte ich dazu einen Psalm betrachten, den ich überschrieben habe mit den Worten ein Gebet der Sehnsucht. Aber zuerst möchte ich euch fragen und euch ein bisschen einstimmen auf das Thema: Was ist deine Sehnsucht? Was verbindest du mit dem Wort Sehnsucht? Ich denke, jeder von uns hat da vielleicht ganz eigene Assoziationen. Der eine sehnt sich vielleicht nach Urlaub und sagt, das ist meine Sehnsucht, im Sommer irgendwo in den Urlaub zu fahren. Das Ganze verbunden natürlich mit Sonne und möglichst viel Sonnenschein, die Wärme des Sommers zu spüren, ist eine Sehnsucht, wo ich gestern merkte, die Sonne kam raus, es ist schön und es weckt neue Lebensgeister. Vielleicht sehnst du dich nach Karriere, die nächste Karrierestufe zu erreichen, mehr Geld zu verdienen, in die nächste Firma zu wechseln. Viele Menschen sehnen sich nach Liebe, nach einer Beziehung, nach jemandem, der einen versteht, jemandem, dem man nahe sein kann. Oder als letztes, als Beispiel, Geborgenheit. Vielleicht sehnst du dich nach Heimat. Wir erleben es in diesen Tagen, dass viele Menschen ihre Heimat verlassen müssen und bei uns eine neue Heimat suchen. Und es ist eine grundlegende Sehnsucht, denke ich, auch von uns, Geborgenheit, Schutz zu erfahren. Das sind nur einige Beispiele. Es gibt noch viele weitere und euch sind wahrscheinlich eigene Dinge eingefallen, die ihr mit dem Thema Sehnsucht verbindet. Wir schauen jetzt, wie gesagt, auf einen Psalm der Sehnsucht, ein Gebet der Sehnsucht. Und Psalmen sind ja Gebete, die uns hinterlassen wurden, damit wir sie nachbeten können, damit wir uns hineinversetzen können in die Situation, um die es dort ging, damit wir davon lernen können und damit wir auch in Situationen, wo uns vielleicht die eigenen Worte fehlen, unserer Gottesbeziehung Worte geben können. Und Psalm 63 ist ein besonderer Psalm für mich, weil er spricht von dieser Sehnsucht. Eine Sehnsucht, die sich auf Gott selbst bezieht. Wir lesen uns diesen Psalm einmal durch. Ich habe ihn für diejenigen, die die Bibel nicht dabei haben, Dankeschön, auch hier auf die nächste Folie gebracht. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste war. Gott, mein Gott bist du. Nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. So werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden, und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. Wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen, denn du bist mir zu Hilfe geworden, und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Meine Seele hängt an dir. Deine Rechte hält mich aufrecht. Jene aber, die mir zum Verderben nach meinem Leben trachten, werden in die Tiefen der Erde hinsinken. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben. Das Teil der Schakale werden sie sein. Und der König wird sich freuen in Gott. Jeder darf sich rühmen, der bei ihm schwört. Denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden. Ein herausfordernder Psalm. Die hebräische Poesie, sie ist ganz anders als unser Denken. Und das merken wir auch in diesem Psalm. Wir sind es meistens gewohnt, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel sind wir es gewohnt, in linearen Bahnen zu denken. Vom griechisch-hellenistischen Denken geprägt, denken wir eher linear. Die hebräische Poesie, sie geht ganz anders vor. Es geht kreisförmig, wiederholend vor sich. Und das sehen wir auch an diesem Psalm, an der Struktur. Wenn wir ihn lesen, dann finden wir nur schwer unter Umständen einen Zugang zu diesen Worten. Bei manchen Psalmen ist das sehr einfach. Da gibt es zum Beispiel eine ganze Reihe von Klagepsalmen in der Bibel. Da ist es in der Regel so, da gibt es eine Klage und eine Antwort. Das ist dann relativ leicht zu durchschauen. Wie sieht es hier aus? Wie können wir hier eine Struktur erkennen? Hier gibt es am Anfang auch eine Klage, ein Verlangen nach Gott. Es gibt einen kleinen Rückblick, es gibt ein Bekenntnis, dann gibt es einen Ausblick irgendwie nach vorne und dann gibt es wieder kreisförmig zurückgeführt ein Vertrauensbekenntnis, das wiederholt wird. Und dann am Ende noch so ein Wort über die Feinde, das uns am ersten Lesen etwas verstört, wo wir denken, was hat das damit auf sich? Wir werden all das versuchen, ein bisschen anzureißen und zu Beginn vielleicht nur ganz kurz zur inneren Struktur. Der Verfasser selbst gibt uns einen Aufbau hier vor. Er singt dieses Lied, es war ja ein Gebet, ein Lied, das für uns jetzt in der Übersetzung nicht mehr so als solches zu erkennen ist. Aber er gibt uns den Aufbau vor, indem er ein Signalwort einbaut. Dreimal taucht das Wort Seele hier auf. Das zeige ich euch mal auf der nächsten Folie. Vielleicht könntest du noch mal weiterklicken. Danke. In Vers 2 beschreibt er den Ist-Zustand mit dem Wort Seele und sagt, meine Seele dürstet. In Vers 6 kommt er zur Hoffnung und sagt, meine Seele wird gesättigt werden. Und in Vers 9 kommt er zu einem Vertrauensbekenntnis und sagt, meine Seele hängt an dir. So, das ist so ein bisschen die innere Struktur und um diese Gedanken drehen sich dann andere Gedanken. Und ja, ich habe vor, mit euch einfach so auf diese Weise durch den Psalm zu gehen und ihn zu betrachten. Das erste wäre dann nochmal. Genau, dankeschön. Die aktuelle Not. Meine Seele dürstet. Die Überschrift ist etwas außen vor, gibt die Situation vor, in die wir uns hineinversetzen können. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste war. Die Familiengeschichte Davids wird ja, wenn wir das in der Bibel nachlesen, je älter er wird, desto verworrener. Eines Tages führen verschiedene Umstände dazu, dass sein Sohn Absalom die Macht ergreifen will und David bleibt nur die Flucht. Er muss seinen Palast, seine Heimat verlassen und in der Wüste Zuflucht suchen. In diese Zeit, so vermutet man, spricht der Psalm. David befand sich also in der Wüste, auf der Flucht. Und vom Wüstenbild ist dieses erste Bild des Psalms geprägt. Wüstenzeiten sind Zeiten der Not, Zeiten der Herausforderung, Zeiten der Bedrängnis, Zeiten der Anfechtung. David kannte solche Zeiten bereits aus seinem bisherigen Leben sehr gut. In seinem Leben ging es ja auf und ab. Früher war er auf der Flucht vor Saul. Wir erinnern uns, Saul, der erste König Israels, den Gott berufen hat, er verlässt die Wege Gottes und Gott beruft einen neuen König, David. Und Saul möchte das nicht hinnehmen und verfolgt David. Da muss David sich schon mal in der Wüste verstecken, in der Wüste Zuflucht suchen, muss Entbehrungen auf sich nehmen. Er kennt die Wüste, er weiß, wie es dort ist, er kennt die Trockenheit, die Hitze, den Mangel an Wasser und Bequemlichkeit. Ja, Davids Leben geht auf und ab. Und jetzt, von der Wüste, aus der er gekommen ist, von der Verfolgung Sauls, wurde er König, zog in den Palast ein, lebte als König Israels und nun wieder in die Wüste zurück. Ich stelle mir das schwierig vor. Andersherum geht es ja noch. Von der Wüste in den Palast ist einfach. Da weiß man nicht, was man vermissen könnte. Aber wenn man dann einmal das bequeme Leben am Königshof kennengelernt hat, dann wieder zurück in die Wüste. Und so versuche ich mich hineinzudenken in Davids Situation und stelle es mir so vor. Er sitzt in der Wüste, es ist unbequem, es ist staubig, trocken, es ist tagsüber heiß, nachts kalt. Er vermisst sein bequemes, sein angenehmes Leben, seine zahlreichen Räume, seine Privatsphäre, vielleicht sein Badezimmer, sein schönes Bett, sein gutes Essen? Wie muss er sich danach gesehnt haben? Und jetzt sitzt er in der Wüste und dichtet ein Lied, schreibt ein Gebet. Und er beginnt es mit diesen Worten. Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Die Sehnsucht nach Wasser, sie wird für David zu einem Bild für seine eigentliche Sehnsucht, für das, was er eigentlich braucht. Er sehnt sich nicht nach Luxus. Sein größter Wunsch ist nicht, in sein warmes Bett zurückzukehren. Er sehnt sich nach der Gegenwart Gottes. Diese Gegenwart Gottes ist für ihn das Kostbarste überhaupt. Und seine Not ist so groß, weil die Gegenwart Gottes in seiner momentanen Situation nicht erfahrbar ist. Nicht greifbar, nicht erlebbar. Vers 3, schau zurück, so schaute ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Es war scheinbar Davids Gewohnheit, Gottes Gegenwart im Heiligtum zu suchen. Er ging dorthin, um Gott anzubeten. Jetzt kann er das nicht mehr tun. Ich finde es spannend, so ein bisschen quer zu lesen in der Bibel. Wie hat David denn Jerusalem verlassen, als er ausgezogen ist in dieser Situation? Das Samuelbuch verrät es uns. Dort heißt es dann, David zog mit seinen Leuten, mit seinen Getreuen hinaus aus Jerusalem, um dem Konflikt mit Absalom aus dem Weg zu gehen. Und die Leviten begleiteten ihn auch, teilweise Menschen, die am Heiligtum dienten. Und da war der Priester Zadok da. Er wollte die Bundeslade, das Zeichen für die Gegenwart Gottes, mitnehmen aus dem Heiligtum. Wenn David geht, na dann geht Gott ja mit. Und sie sind schon dabei, die Bundeslade mitzunehmen. Und David sagt in 2. Samuel 15 zu dem Priester Zadok, lass die Lade Gottes in die Stadt zurückbringen. Wenn der Herr mir gnädig ist, sagt David, wird er mich zurückbringen und ich werde die Lade und das Heiligtum wiedersehen. Wenn er mich jedoch verlassen hat, dann soll er mit mir tun, was er für das Beste hält. Hier sehen wir so ein Stück weit vom Herzen Davids, von dieser Beziehung, die er zu Gott hatte. Er wollte sich nicht anmaßen, die Bundeslade, das Zeichen für die Gegenwart Gottes, aus dem Heiligtum zu entfernen und eigenmächtig mitzunehmen. Er vertraute sich voll und ganz Gott an. Er überließ es Gott, wie er ihn führen würde. In den Versen 4 bis 5 drückt er dieses Vertrauen aus. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. Und so werde ich dich preisen während meines Lebens. Meine Hände aufheben in deinem Namen. Und es ist bemerkenswert, was David hier sagt. Wenn wir das mal wahrnehmen, er sagt nicht, wenn du mir hilfst, also wenn du mich wieder zurückbringst nach Jerusalem, wenn ich wieder anbeten darf in deinem Heiligtum, wenn du doch meine Familiensituation rettest, wenn du doch Versöhnung schenkst mit meinem Sohn Absalom, dann werde ich dich preisen mein Leben lang. Nein, gerade das sagt er nicht. Er sagt, ich werde dich preisen mein Leben lang. David weiß, hat erfahren, dass Gott gut ist. Und er weiß, in dieser Notsituation halte ich an Gott fest. Mitten in den Schwierigkeiten, mitten in dieser Not, in der Bedrängnis. Ich werde dich preisen mein Leben lang. David weiß nicht, ob alles gut für ihn ausgehen wird. Aber er weiß sich in Gottes Hand. Und das ist das Entscheidende. Er kann sagen, meine Lippen werden dich rühmen. Auch wenn er nicht weiß, wie die Sache ausgeht. Was hier passiert, das ist, denke ich, sehr wichtig auch für uns, wenn wir in Notsituationen sind, wenn wir in Wüstenzeiten, wenn wir Wüstenzeiten durchlaufen müssen. Aus dem Lob in der Not wird die Zuversicht für die Zukunft gewonnen. Aus dem Lobpreis hier, den David anstimmt, wird Zuversicht, wird Hoffnung für die Zukunft gewonnen. Und das sehen wir dann, wenn wir den Psalm weiterlesen und zur zweiten Strophe kommen, Vers 6 eingeleitet, meine Seele wird gesättigt werden. Das ist die Hoffnung, die David formuliert. Ich lese uns die Verse 6 bis 8 nochmal vor. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden. Und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. Wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zur Hilfe geworden und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Nun, heute ernähren wir uns ja eher kalorienbewusst. Von daher habe ich überlegt, könnte man den Vers 6 vielleicht ein bisschen anders übertragen für unsere Situation. Wir könnten vielleicht sagen, wie von Salat und Knäckebrot wird meine Seele gesättigt werden. Für mich wäre das eher nicht so ansprechend. Ich würde für mich eher übertragen, wie von einem Berg Speiseeis wird meine Seele gesättigt werden. Ich glaube, das, was David hier sagt, das ist sehr eindeutig, das Bild ist klar. Wir vermeiden heute das Fett, aber damals war es das Wertvollste an der Speise überhaupt. So wertvoll, dass es im Opfersystem explizit Gott vorbehalten war. Das Fett sollte verbrannt werden für Gott. Das Wertvollste gehörte Gott. David sagt also, meine Seele, mein Innerstes, es wird mit dem Wertvollsten, was es überhaupt gibt, gesättigt werden. Das ist seine Hoffnung und Zuversicht. Das kann er sagen, weil er seinen Gott kennt, weil er ihn bereits erfahren hat. Und er sagt uns auch, wie er diese Hoffnung lebendig hält. Verse 7 bis 8 habe ich eben schon gelesen. David sagt, er denkt über die bereits erfahrene Hilfe Gottes nach. Trotz seiner aktuellen Not vergisst er nicht, wie Gott ihm früher geholfen hat, wie er ihm beigestanden hat, wie er ihn durchgetragen hat, durch die verschiedenen Punkte. Gerade das Lager, gemeint ist das Bett, ist hier angesprochen. Und das zweite Wort, die Nachtwachen. Die Nachtwachen sind die dunklen Stunden, wo man draußen sitzt und weiß, da draußen sind irgendwo Feinde. Aber ich sitze jetzt hier und halte Wache. Es sind die dunklen Stunden, in denen manch dunkle Gedanken vielleicht auch in unseren, über unsere Köpfe nachts hinwegfliegen. Gedanken, die uns plagen, Sorgen, die uns Not machen. Und David sagt, ich denke in der Nacht, in meinem Bett, in den Nachtwachen über dich nach. Über die erfahrene Hilfe. Du hast mir bereits geholfen. Dieses Nachdenken führt dazu, dass David sich nicht einfach diesen dunklen Gedanken hingibt. Diesen Gedanken des Zweifels und der Anfechtung. Er setzt dem etwas entgegen. Das Nachdenken über Gott führt dazu, dass Gott das Denken ausfüllt. Und wenn Gott das Denken ausfüllt, dann ist da wenig Platz für etwas anderes. Gerade wenn sich Sorgen und Ängste breit machen wollen, dann brauchen wir das. Und so kann das auch für uns, wenn wir in Not sind, ein Rezept sein. Wir sollten uns bewusst daran erinnern, wo Gott uns bereits geführt hat, wo er uns bereits geholfen hat, wie er uns durch Notzeiten begleitet hat. Wir sollten über ihn nachdenken, über sein Wesen und unser Denken damit füllen. Aus dem Lob Gottes wird die Hoffnung geboren und durch diese Erinnerung an Gott wird sie genährt, wird sie lebendig gehalten. Beides gehört zusammen und beides sorgt dafür, dass wir in Notzeiten nicht untergehen. Im Psalm führt David beides, diese Not und die Hoffnung, am Schluss zu einem großen Vertrauensbekenntnis. In Vers 9 sagt er, meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich aufrecht. Das Wort, das hier mit hängen wiedergegeben wird, das bedeutet im Hebräischen, im wörtlichen Sinne, im eigentlichen Sinne so etwas wie kleben. Es deutet eine ganz feste Verbindung an. Etwas wird an etwas anderem festgemacht. Es wird auch verwendet in einem sehr bekannten Bibelwort, das wahrscheinlich den meisten Eheleuten geläufig ist, weil es vielleicht bei der Trauung vorgelesen wurde. Genesis 2, Vers 24. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Es bezeichnet die enge Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau in der Ehe. Im 5. Buch Mose wird dasselbe Wort für die Treue Israels zu seinem Gott Jahwe gebraucht. Wenn Gott sagt, du sollst dem Herrn dienen und ihm anhängen. Du sollst an ihm kleben, du sollst an ihm dranbleiben, du sollst ihn nicht loslassen. Und so verstehen wir, was David hier sagt, was sein Vertrauensbekenntnis zu Gott ist. Ich hänge an dir, ich klebe an dir, ich bin fest an dir, ich kann da nicht weg. Ich bleibe bei dir, auch in dieser Not. Und das Schöne ist, wie ich finde, es ist keine einseitige Sache. Wenn wir den Vers weiterlesen, dann sagt David, meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich aufrecht. Und er zeigt damit, was das Glaubensleben ausmacht. Wir halten uns an Gott, aber es ist keine einseitige Sache, sondern David hat die Gewissheit, dass er von Gott gehalten ist, dass er von Gott getragen ist. Er sagt, ich halte mich an dich. Aber du hältst mich mit deiner Rechten. Die Rechte Gottes, das ist in der altorientalischen Welt auch ein besonderes Ehrenbild. Wird in der alttestamentlichen Umwelt bei vielen Völkern für eine Königseinführung gebraucht. In der Vorstellung der Völker damals greift der Gott eines jeden Volkes den König bei der Rechten und führt ihn. Und in der Bibel selbst finden wir dieses Ehrenbild, wenn Jahwe, der Gott Israels, in Jesaja 42,6 seinen Gottesknecht erwählt und sagt, ich ergreife dich bei deiner Hand. Eine hoheitliche Form der göttlichen Zuwendung. Und dann könnten wir sagen, ja, schön, dass David sich dieser Zuwendung bewusst war. Er war ja auch der König Israels. Aber dieser Psalm ist ja auch für den einfachen Beter hinterlassen worden. Er wurde der Psalmensammlung hinzugefügt, damit jeder einfache Beter diesen Psalm beten kann und verstehen kann. Der Gott Israels, er greift auch mich bei seiner Rechten und führt mich. Jeder einfache Beter des Psalms darf sich sicher sein, diese hoheitliche göttliche Zuwendung, sie gilt auch mir. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dass dieser großartige Gott uns an der Hand nimmt und uns führt, dann verliert der Schrecken der Feinde seinen Schrecken. Dann verlieren die Feinde ihren Schrecken, dann verliert die Not, die Bedrängnis ihren tödlichen Schrecken. Und das zeigt uns das Ende des Psalms, wenn es um die Worte geht, jene aber, die mir zum Verderben nach meinem Leben trachten, sie werden in die Tiefen der Erde hinabsinken. Es sind Worte, die uns irritieren, Gewaltbilder in der Bibel. Wir dürfen aber nicht übersehen, dass das Worte sind, dass das Wünsche und Bilder sind aus der Perspektive eines Opfers. Und das ist das Entscheidende, um diese harten Worte, die uns manchmal irritieren in der Bibel, auch zu verstehen. Gerade in den Psalmen, wenn es manchmal auch wirkliche Rachepsalmen gibt, wo der Beter seine Rachegedanken zu Gott gibt. Es gibt zwei Dinge, die uns helfen, diese Sachen zu verstehen. Das erste habe ich genannt. Es ist die Perspektive des Opfers. Da ist mir etwas widerfahren, da ist mir Unrecht getan worden und das macht etwas mit mir. Und da sind Rachegedanken. Aber das Wichtige ist, das Zweite ist, dass der Beter selbst nicht zum Täter wird. Er sagt nicht, ich werde zum Schwert greifen und ich werde dafür sorgen, dass da Gerechtigkeit widerfährt. Sondern er gibt seine Not, seine Rachegedanken an Gott ab. Und das sind die entscheidenden Dinge, die in der Bibel wirklich zu erkennen sind. Es ist die Perspektive des Opfers und der Beter selbst wird nicht zum Täter, sondern er gibt es an Gott ab und vertraut Gott, wie er es machen wird. Die Feinde haben ihren Schrecken verloren durch die Zuwendung Gottes. Es ist ein Psalm, der uns herausfordert, darüber nachzudenken, was ist meine größte Sehnsucht? wenn es in meinem Leben drunter und drüber geht, woran halte ich mich? Woran kann ich mich halten? Der Psalm kommt von der aktuellen Not über die Hoffnung, die geboren wird aus dem Lob, zum Vertrauen. Ein Psalm für Menschen in Not und Menschen mit Sehnsüchten. Ich möchte mit einer Erzählung nach einem jüdischen Märchen das Ganze abrunden. Ein Fuchs, so erzählt ein jüdisches Märchen, fand einmal einen besonders verlockenden Weinberg. Die herrlichen Früchte darin reizten seine Gier. Aber der Weinberg war von allen Seiten sicher umzäunt. Da erblickte der Fuchs an einer Seitenecke eine winzige Öffnung, durch die er in den Weinberg eindringen wollte. Aber die Öffnung war zu eng. Und der Fuchs konnte nicht hineinkriechen. In einer Mischung aus Begierde und Klugheit beschloss der Fuchs, jetzt so lange zu fasten, bis er durch diese Öffnung passen würde. Und wie beschlossen, so tat er es. Er fastete einige Tage und irgendwann war er so mager, dass er hineinschlüpfen konnte. Nun fraß er sich an den wunderschönen, reifen Früchten satt und wurde wieder dick. Und als er durch die Öffnung hinaus wollte, gelang es ihm nicht. Nun, es droht Gefahr. Irgendwann kommt der Besitzer des Weinberges und so war dem Fuchs klar, ich muss hier wieder raus. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als wieder einige Tage zu fasten und sich zu verstecken, bis er wieder so mager war, um durch die Öffnung hindurch sein Leben zu retten. Und als er abgemagert hinausgelangte, so heißt es in diesem Märchen, drehte er sich zum Weinberg um und wie es im Märchen ist, da können die Füchse auch sprechen, sagte er zum Weinberg, 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 wie schön bist du und wie herrlich schmecken deine Trauben. Aber von dir hat man keinen Nutzen. So hungrig man auch hineinkommt, so hungrig geht man aus dir wieder heraus. Und ich glaube, so wie es dem Fuchs ergangen ist, so geht es uns Menschen, so geht es vielen Menschen mit ihren Sehnsüchten. Wir haben eine Sehnsucht in unserem Herzen, wir haben eine Leere, die wir zu füllen versuchen und wir versuchen es mit allen möglichen Dingen, die uns angeboten werden. Karriere, Geld, Ablenkung, übermäßiger Konsum, Urlaub, Genuss, Partnerschaften. Nicht, dass das alles schlecht wäre. Aber wir machen die Erfahrung, dass diese tiefe Leere in uns nichts davon füllen kann. Und David wusste das. David hat das in seinem Leben erfahren. Hat erfahren, dass nur Gott seine tiefste Sehnsucht füllen kann. Und deshalb sitzt er in dieser tiefen Not. Eine Not, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Sein eigener Sohn trachtet ihm nach dem Leben. Eine Not, die unvorstellbar ist. Und er sehnt sich nicht in erster Linie danach, dass das sich alles wieder regelt. Natürlich sehnt er sich danach, aber seine größte Sehnsucht richtet sich auf Gott. Weil der Gedanke für ihn nicht zu ertragen ist, dass diese Gegenwart Gottes, die Zuwendung Gottes für ihn nicht mehr erfahrbar ist. Das war seine größte Not. Und deshalb schrieb er uns ein Gebet der Sehnsucht, das uns vor die Frage stellt, was ist meine größte Sehnsucht? Wer oder was, glaube ich, kann diese Sehnsucht stillen? Von wem oder von was erwarte ich es, dass diese Sehnsucht gestillt wird? Und vielleicht erkennen wir heute ganz neu, dass nur Gott allein die tiefe Sehnsucht in unserem Herzen stillen kann. Und wir machen die Erfahrung, die der Kirchenvater Augustinus in seinem berühmtesten Satz gemacht hat und niedergeschrieben hat: Unruhig ist unser Herz, bis dass es Ruhe findet in dir. Heute dürfen wir neu erkennen, dass wir mit unseren Sehnsüchten zu Gott kommen dürfen und sie ihm einfach abgeben dürfen und ihn bitten dürfen, dass er uns leitet, dass er uns an der Hand nimmt und führt. Und wir dürfen ihm unser Vertrauen ausdrücken. Amen. Ich lade ein, dass wir das in der Stille jetzt tun, dass wir einige Momente still sind und unsere Sehnsüchte Gott hinhalten und dann schließe ich das ab mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, wir bekennen dir, dass nur du die tiefste Sehnsucht in uns stillen kannst. Und wir wollen dir unser Vertrauen ausdrücken. Wir wollen uns an dir festhalten. Wir wollen, wie David, die Erfahrung machen, dass wir dann auch von dir gehalten sind. Und wir danken dir für diese Erfahrung, die wir mit Sicherheit an dem einen oder anderen Punkt unseres Lebens schon machen durften. Dass du uns hältst, dass du uns trägst, uns führst, uns bewahrst. Bitte lass du uns das niemals vergessen. Schenke du, dass wir in Zeiten der Herausforderung, wo dunkle Gedanken über unsere Köpfe fliegen, dass wir unser Denken mit dir füllen können. Dass wir die Kraft haben, dem etwas entgegenzusetzen. Und dass wir an dich denken, daran, wie du uns geholfen hast. Herr, du hast uns niemals verheißen, dass wir ein leichtes Leben haben werden, dass uns nur Sonnenschein begegnet. Im Gegenteil, du wusstest genau, dass unser Leben Herausforderungen mit sich bringt, die manchmal nur schwer zu tragen sind. Aber du hast uns zugesagt, dass du bei uns bist und uns mit uns gehst. Und dafür danken wir dir. Danke dafür, dass du die Sehnsucht in unserem Herzen stillst. Amen.